Ja, wir setzen heute die Predigtserie fort über die Entstehungsgeschichte, Schöpfung, speziell Tag 6. Tag 6 ist der Höhepunkt von Gottes schöpferischem Akt. Es ist die Schöpfung des Menschen. Und deshalb wollen wir diesen Abschnitt einmal zusammen lesen. 1. Mose 1, ab Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Hier steht ganz klar und unmissverständlich, was am sechsten Tag geschehen ist, was Gott tat. Er schuf die Landtiere und teilte sie in drei Kategorien. Die gezähmten Tiere, die mit dem Wort Vieh bezeichnet werden, dann die wilden Tiere, die als Tiere der Erde bezeichnet werden und dann auch das Gewürm, alles, was sich dicht über dem Erdboden fortbewegt und kriecht. Insekten, Reptilien, Amphibien, Ratten, Eichhörnchen und so weiter und so fort. Nachdem er diese Tierarten geschaffen hatte und bereits am Vortag alle Vögel am Himmel und alle Wassertiere, Tiere im Meer geschaffen hatte, hatte Gott seine Schöpfung abgeschlossen, mit Ausnahme des Menschen. Und in Versen 26 und 27 lesen wir, dass er die ganze Schöpfung mit der Schöpfung des Menschen abschließt. All das tat er am sechsten Tag innerhalb eines 24-Stunden-Zeitrahmens, also wie wir am Ende von Vers 31 lesen, ein Abschnitt von Licht und ein Abschnitt von Finsternis, was so viel wie eine Erdumdrehung ausmacht. Nun, die Feinde der Schrift leugnen diese offenbarte Wahrheit. Sie behaupten, der Mensch habe sich über einen Zeitraum von Millionen und Milliarden von Jahren entwickelt. Und sie sagen, der Mensch sei ein Ergebnis einer Mutation, er sei das Ergebnis irgendeiner willkürlich und selbst herbeigeführten genetischen Transformation. Der Mensch sei das Produkt des Überlebens der Stärkeren. Leute, so steht es nicht im Wort Gottes. Was ich euch gerade vorgelesen habe, könnte nicht deutlicher sein. Und das wird auch nochmals in Kapitel 2, Vers 7 wiederholt. Da heißt es, da bildete Jahwe Gott den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und dann ab Vers 19, auch in Kapitel 2, und Jahwe Gott bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Da gab der Mensch jedem Vieh und Vogel des Himmels und allen Tieren des Feldes Namen. Aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Da ließ Jahwe Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Jahwe Gott bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu dem Menschen. Und hier sehen wir, wie er die Frau schuf. In beiden Fällen, bei der Schöpfung des Mannes und der Frau ist es ein direkter und sofort wirksamer Schöpfungsakt Gottes. Und in 1. Mose Kapitel 5 beginnt das Kapitel mit folgenden Worten. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie. Und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Und immer wieder lesen wir, dass der Mensch von Gott an einem Tag als Mann und Frau erschaffen wurde. Leute, so steht es in der Bibel. Und auch in Jesaja Kapitel 45 und Vers 12 ist das wiedergespiegelt. Dort sagt Gott, ich habe die Menschen erschaffen. In Hiob Kapitel 33 Vers 4 sagt Elihu sehr richtig, der Geist Gottes hat mich gemacht. In 5. Mose Kapitel 4, 32 spricht von einem Tag, als Gott den Menschen auf der Erde schuf. Und das wird nicht nur an diesen Versen wiederholt, sondern auch an vielen anderen Stellen der Schrift. Aber trotz dieser eindeutigen Lehre der Bibel haben Evolutionisten, von denen sich auch einige Christen bezeichnen, versucht zu beweisen, dass der Mensch sich von alleine entwickelt hat. Dass sich alles aus einem Eizeller über Wassertiere, Amphibien, Menschenaffen bis hin zum aufrecht gehenden Menschen entwickelt hat. Und ihr Lieben, Wissenschaftler leugnen zwar die Bibel, haben es jedoch nie geschafft, Beweise für die Evolution von irgendetwas zu finden, einschließlich der Evolution des Menschen. Und der Grund dafür ist offensichtlich, man kann keine Beweise für etwas finden, das nie geschehen ist. Macht Sinn, oder? Und die Evolution ist nie geschehen und deshalb können sie keine Beweise dafür finden. Gott hat das gesamte Universum innerhalb von 6, 24 Stunden Tagen geschaffen. Alles. Die Erde und alle Lebewesen. Und wie wir schon gesagt haben, geschah das etwa vor 6 bis 7.000 Jahren. Und das wirft natürlich die Frage nach Fossilien auf und die haben wir beim letzten Mal schon ein wenig angesprochen. Nun, einige von euch sind Schüler oder Studenten und selbst in den höheren Klassen der Grundschule und in der Mittelstufe, in der Oberstufe und dann später auf der Uni begegnen uns immer wieder angebliche Fossilien, die beweisen sollen, dass der Mensch sich aus irgendeinem vierbeinigen, menschenaffenähnlichen Wesen entwickelt hat. Nun, wie gehen wir mit diesen angeblichen Fossilienfunden um? Haben Wissenschaftler tatsächlich fehlende Bindeglieder? Und es scheint irgendwie, dass ob irgendein Wissenschaftler alle paar Jahre oder Monate behauptet, irgendeine Übergangsform zwischen Menschenaffen und Mensch gefunden zu haben. Und die Frage ist, verfügen Sie tatsächlich über diese fehlenden Bindeglieder? Und die Antwort ist ein ganz klares, eindeutiges Nein, ganz und gar nicht. Und der Wissenschaftler Dr. Walter T. Brown war 21 Jahre lang der Leiter für wissenschaftliche technologische Studien am Air War College und Professor an der Air Force Academy, der Akademie der Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten. Das war ein sehr bemerkenswerter Wissenschaftler. Dieser Mann hat ebenso wie viele andere die Lügen der Evolutionisten aufgedeckt, die immer wieder versuchen, ihren Standpunkt durch diese angeblichen Fossilien zu untermauern. Und er schreibt, dass die Fossilienberichte, die von primitiven menschenaffenähnlichen Menschen gegeben werden, absolut und sehr stark übertrieben werden. Inzwischen wird zum Beispiel weithin anerkannt, dass der sogenannte Piltdown-Mensch ein totaler Schwindel war. Im Jahre 2013 hieß es im Spiegel mit Bezug auf den Piltdown-Menschen, Zitat, vor 60 Jahren wurde der größte Wissenschaftsskandal der Moderne enthüllt. Der Schädel des angeblichen Urmenschen war eine plumpe Fälschung. Generationen von Forschern hatten sich narren lassen. Zitat Ende. Das Täuschen setzt sich heute fort. Vor 1978 beschränkten die Beweise für den sogenannten Ramapithecus sich auf eine Handvoll Zähne und Kieferfragmente. Und wie ich euch schon beim letzten Mal gesagt habe, galt Ramapithecus als eine der größten Kategorien der Übergangsform zwischen Menschenaffe und Mensch. Nun, wir wissen inzwischen, dass das einfach ein paar Zähne und Kieferfragmente waren und dass Rhamapithecus einfach ein Menschenaffe war. Die Verdrängung von Rhamapithecus von seinem Thron als der angeblich erste Mensch war wirklich ein schwerer Schlag für die Evolutionisten. Inzwischen glauben Wissenschaftler, dass Rhamapithecus wahrscheinlich der ausgestorbene Artgenosse eines Orang-Utans war, mehr nicht. Und sehr interessante Informationen darüber findet man in einem Buch von Roger Lewin mit dem Titel Bones of Contention, Knochen des Anstoßes, heißt das zu Deutsch. Nun, eine der anderen angeblichen Übergangsformen ist der sogenannte Nebraska-Mensch. Nun, wie sich herausgestellt hat, ist der einzige Beweis für den Nebraska-Menschen ein Schweinezahn. Dieser Schwindel ist für den Evolutionisten besonders unangenehm, weil es eben nur diesen Schweinezahn gibt. Die Schädel des bekannten Peking-Menschen werden von vielen Experten als Überreste von Menschenaffen betrachtet. Und zwar die systematisch enthauptet wurden und von Menschen als Nahrung benutzt wurden. Leute, ihre Klassifizierung als Homo erectus wird von den meisten Experten als eine Kategorie betrachtet, die niemals hätte geschaffen werden sollen. Mitte der 80er Jahre wurden die ersten bestätigten Knochen von Gliedmaßen des Homo habilis entdeckt. Und diese Funde zeigen, dass dieses Tier eindeutig Proportionen wie ein Menschenaffen hatte und nie als Homo oder menschenartig hätte eingestuft werden sollen. Und auch Australopithecinen, die, wie ich schon letztes Mal erwähnt habe, durch Louis und Mary Leakey Ruhm erlangten und sich überwiegend ja in Südafrika fanden, unterscheiden sich deutlich von Menschen. Und gewisse Computerstudien, die man gemacht hat, sehr detailliert, die man von den Australopithecinen gemacht hat, zeigen, dass ihre Körperproportionen keineswegs eine Zwischenform zwischen dem Menschen und dem lebenden Menschenaffen sein konnte. Man hat festgestellt, dass ihre Innenohrknochen, die zur Wahrung des Gleichgewichts dienten, eine überwältigende Ähnlichkeit mit denen von Schimpansen und Gorillas aufweisen, aber sich in totaler Weise von denen des Menschen unterscheiden. Eines der Fossilien, ein 1,5 Meter großer Erwachsener, 27 Kilo schwer, namens Lucy, wurde 1974 entdeckt in Äthiopien und war anfangs als Beweis dafür präsentiert, dass die Australopithecinen aufrecht gingen. Nun, die gründliche Untersuchung der gesamten Anatomie von Lucy zeigt inzwischen, dass das nicht stimmt. Ihr Lieben, Lucy hat sich von Baum zu Baum geangelt. Er war kein aufrechtgehender Mensch. Ungefähr 100 Jahre lang ließ man die Welt auch glauben, dass der Neandertaler vornübergebeugt ging und Menschenaffen ähnelte. Neuere Untersuchungen zeigen, dass dieser Irrglaube auf einigen Neandertalern beruhte, die an Knochenerkrankungen wie Arthritis und Rachitis litten. Tatsächlich, das gibt es auch bei Tieren. Glaubt nicht, dass nur wir darunter leiden. Der Neandertaler oder der Heidelberg-Mensch, der Cro-Magnon-Mensch waren völlig menschlich. Nun, Künstler haben sie immer wieder bildlich mit sehr viel Fleisch dargestellt, aber nichts davon entspricht der Wahrheit. Das ist alles nur Fantasie. Und so geht es immer weiter und weiter. Darüber hinaus, und das sagen wir schon die ganze Zeit, sind die Methoden, die Evolutionisten zur Datierung einsetzen, absolut fehlerhaft. Leute, es gibt keine Übergangsform. Und sie haben auch keine Beweise für die Evolution von irgendetwas und ganz gewiss keinen Beweis für die Evolution des Menschen. Die gibt es nicht. Und der Grund dafür, dass es ihnen so schwer fällt, Beweise zu finden, ist, dass es niemals geschehen ist. Und wenn nichts stattgefunden hat, kann man auch keine Beweise liefern. Was tatsächlich geschehen ist, ist für uns in der Bibel aufgezeichnet. Am sechsten Tag wurden laut 24, Vers 24 und 25 die Landtiere geschaffen. Und wie ich schon letztes Mal erwähnte, wurde das Vieh wurde gezähmt, gewürmt, waren all die Wesen dicht über oder auf dem Erdboden. Und dann gab es noch die Tiere der Erde, Vierbeiner, die nicht gezähmt waren. Nachdem er sie also geschaffen hat, kommen wir in Vers 26 und 27 zur Schöpfung des Menschen. Gott brachte den Menschen in seiner enormen Komplexität innerhalb eines Augenblicks ins Leben. Er schuf Adam als erwachsenen Menschen und schuf dann am selben Tag auch Eva, seine Gehilfin für ihn. Und das lesen wir in Kapitel 2 von Eva, die ebenfalls erwachsen war und schon über alle Fähigkeiten verfügte. Alles, was wir bis zur Schöpfung des Menschen in der Schöpfung sehen, diente nur dazu, das Umfeld zu schaffen, in dem der Mensch leben sollte, in dem er den Segen Gottes genießen konnte und für das er Gott, dem Schöpfer aller Dinge, die Ehre geben konnte, danken könnte, ihn preisen würde. Ihr Lieben, so beeindruckend wie alles geschaffene Leben auch bis zu diesem Zeitpunkt war. Und Gott sagte wirklich, es war gut, es war nicht mit dem zu vergleichen, was der Mensch sein würde. Es war vom Wesen des Menschen durch so eine große Kluft getrennt, dass diese nie durch einen natürlichen Prozess überwunden werden konnte. Nichts konnte jemals menschlich werden. Kein Fisch, kein Meeressäugetier, kein Reptil, kein Menschenaffe, kein Gorilla. Kein Lebewesen konnte je zum Menschen werden, weil es aufgrund der DNS, des DNS-Codes, unmöglich ist. Aber ihr Lieben, es gibt noch eine andere Komponente, die sich nicht in der DNS findet, die aber erstmals geheimnisvoll in Vers 26 ausgedrückt wird. Schaut einmal hinein. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Und dann in Vers 27 mit den Worten, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild und im Bild Gottes schuf er ihn. Und dann heißt es in 1. Mose Kapitel 5, Vers 1, an dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Hier ist die einzigartige Identität des Menschen. Hier ist der Teil des Menschen, der sich nicht auf die Genetik reduzieren lässt und sich in keinem Reagenzglas reproduzieren lässt. Das ist der Teil des Menschen, der nicht durch eine Mutation oder einen Übergang entstehen kann. Es ist das Ebenbild Gottes. Vers 26 beginnt mit den Worten, und Gott sprach. Vers 27, und Gott schuf. Das ist eine und dieselbe Formel. Gott sagt und Gott schafft. Und das ist im Prinzip gleichbedeutend. Gott sagt, es möge geschehen und er tut es. Nur diesmal, achtet einmal drauf, gibt es einen bedeutenden Unterschied. Denn zum ersten Mal verändert sich hier die Sprache sehr deutlich. Nie zuvor heißt es, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Leute, nie zuvor hat Gott im Plural gesprochen. Zuvor hieß es immer, es soll oder es werde. Und das ist sehr unpersönlich. Nichts, was Gott bis zu diesem Zeitpunkt geschaffen hat, ist irgendwie persönlich mit ihm verbunden. Das müsst ihr zur Kenntnis nehmen. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen. Die Sprache war bisher sehr unpersönlich. Es werde, es möge geschehen und Gott ruft es durch sein Wort ins Leben. Er schafft es, aber er identifiziert sich nie persönlich mit irgendetwas, was er geschaffen hat. Weder mit dem Licht, noch mit dem Wasser, nicht mit den Elementen der Sonne, dem Mond, den Sternen, nicht mit der Erde oder der Trennung von Festland und Meer. Er hat keine persönliche Beziehung zu diesen Dingen. Und auch nicht mit den Vögeln, nicht mit den Meeresbewohnern und nicht mit den Tieren auf dem Festland. Es gibt keine persönliche Beziehung. Er ist nicht persönlich daran beteiligt, weder temporär noch in Ewigkeit. Leute, es gibt keinen Vogel, der irgendwie eine persönliche Beziehung zu Gott hat. Leute, es tut mir das sehr leid, das zu sagen. Aber es gibt weder Hunde noch Katzen und auch nicht Jackie, euer Kaninchen, die irgendwie persönliche Beziehung zu Gott haben. Es gibt kein Lebewesen, das irgendeine persönliche Beziehung zu Gott hat. Bis wir diesen Punkt an dieser Stelle erreichen. An diesem Punkt wird Gott persönlich und er beginnt das mit seiner Sprache auszudrücken. Lasset uns Menschen machen, nach unserem Bild. Und ihr Lieben, zum ersten Mal präsentiert Gott sich als Bestandteil einer Beziehung. Bitte passt gut auf. Bis zu diesem Punkt ist es nur Gott. Aber jetzt definiert sich Gott anhand eines Pronomen im Plural. Er sagt nicht, lasst mich, sondern lasst uns. Zum ersten Mal erfahren wir, dass Gott Beziehungen hat, die Teil seines Wesens sind. Und eine Beziehung ist nur möglich, wenn es mehr als eine Person gibt. Und hier werden wir zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht, mit unserer Kenntnis der übrigen Schriften, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Und das ist schon im Text angedeutet worden, weil das Wort für Gott Elohim im Plural endet. Aber das hier ist konkret. Plötzlich begegnen wir hier einem Gott, der mehr als eine Person ist. Und wir erfahren von den Beziehungen in dieser Dreieinigkeit durch die Aussage, lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild. Plötzlich wird uns die großartige Realität präsentiert, dass es eine göttliche Exekutive gibt, dass es einen göttlichen Exekutivrat gibt. Einen kleinen Hinweis darauf bekommen wir schon in Kapitel 1, Vers 2, wo Gott in Vers 1 Dinge erschafft und dann Vers 2 der Geist Gottes begegnet, der über dem Wasser schwebte. Und wenn wir dann später im Neuen Testament zum Johannesevangelium gehen, dann lesen wir dort Folgendes über die Schöpfung. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und es spricht von der zweiten Person der Dreieinigkeit, Jesus Christus. Nachdem Jesus Christus jetzt eingeführt wurde, heißt es dann, alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und dann in Johannes 1, Vers 14 sehen wir, dass das zweite Glied der Dreieinigkeit, das Wort, Fleisch wurde. Jesus Christus, der Schöpfer war. In 1. Mose 1 sehen wir Gott und den Geist Gottes als Schöpfer und Johannes 1 sehen wir den Sohn Gottes, das fleischgewordene Wort in seinem Wesen als Schöpfer. Nun, in unserem Text wird uns also die Tatsache gezeigt, dass Gott mehr als eine einzige Person ist und wir wissen durch das Zeugnis der Schrift, dass Gott in Wirklichkeit drei Personen in einer ist. Großes Mysterium, glauben wir so, wie die Schrift es sagt. Hier begegnen wir also erstmals dem Konzept einer Beziehung. Und das ist sehr wichtig. Gott verwendet hier nicht das unpersönliche Fiat, es werde. Er verwendet vielmehr Sprache, die offenbart, dass er mit anderen kommuniziert. Er hat Gemeinschaft mit anderen in dieser Schöpfung. Und wir wollen diesen Gedanken ein wenig nachgehen. Denn das ist sehr wichtig. Das ist ein unmissverständlicher, unbestreitbarer Hinweis auf die Dreieinigkeit. Obwohl die Dreieinigkeit erst im Neuen Testament wirklich vollumfassend erklärt wird. Man kann sie nicht wirklich verstehen, bis die zweite Person der Dreieinigkeit Fleisch wird und die dritte Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist, an Pfingsten kommt und beginnt sein mächtiges Werk zu tun, wie es zu jener Zeit offenbar wird. Aber die Samen, die Grundlage der Lehre, dieser Samen wird hier schon gesät. Nun, sicherlich wäre es übertrieben, von jemandem zu erwarten, der 1. Mose 1 in der Anfangszeit las, ein Verständnis der Lehre der Dreieinigkeit zu sehen. Das, glaube ich, ist ein bisschen übertrieben. Das ist hier nicht vollends sichtbar. Und der große Theologe B.B. Warfield sagte ein Zitat, die Zeit für die Offenbarung der Dreieinigkeit in der Einheitlichkeit der Gottheit war erst reif, als der Zeitpunkt gekommen war, dass Gott seinen Sohn zur Erlösung aussandte und seinen Geist zur Heiligung. Zitat Ende. Und er hat recht. Wir sehen die Dreieinigkeit in ihrer Gesamtheit erst in dem Kommen unseres Herrn Jesus Christus und in dem Kommen des Heiligen Geistes am Tage zu Pfingsten. Dieser Vers kann also nicht irgendwie als ein simpler Beweis für die Dreieinigkeit benutzt werden. Aber schaut man irgendwie aus dem Blickwinkel des Neuen Testaments zurück auf diesen Text, dann erkennt man die Reichhaltigkeit, die Vielschichtigkeit und Bedeutung dieses Verses, weil wir die komplette Offenbarung haben. Es gibt im Alten Testament durchaus Stellen, die auf eine Kommunikation zwischen den Gliedern der Dreieinigkeit hinweisen. Und ihr kennt diese Verse, zum Beispiel im Psalm 2, Vers 7 schreibt der Psalmist: Ich will den Ratschluss Jahwes verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nun, das ist das erste Glied der Dreieinigkeit, das ist der Vater, der mit dem zweiten Glied der Dreieinigkeit, dem Sohn, hier an dieser Stelle kommuniziert. Und das sagt voraus, was sich später in der Fleischwerdung Christi erfüllen sollte und worauf auch Hebräer Kapitel 1, Vers 5 Bezug nimmt. In Psalm 45, Vers 8 spricht wieder der Vater zum Sohn. Gott sagt: Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Noch darauf wird in Hebräer 1 verwiesen als etwas, das an das zweite Glied der Dreieinigkeit gerichtet ist, an den Sohn. Hier findet also wieder Kommunikation zwischen Vater und Sohn statt. Und ihr kennt sicherlich auch Psalm 110 und Vers 1, ist wohl das bekannteste Beispiel. Direkte Kommunikation zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn. Da heißt es: Jahwe spricht zu meinem Herrn. In eurer Bibel steht nur, wenn ihr aufschlagt, der Herr spricht zu meinem Herrn. Das sind zwei Herren in euren Übersetzungen. Der Herr mit diesen Großbuchstaben. An erster Stelle ist Jahwe der Vater, der zu dem Herrn Adonai spricht. Das ist Jesus Christus. Da heißt es: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Und auch darauf wird im Neuen Testament mehrfach Bezug genommen als eine messianische Prophezeiung. Trotzdem, und ich sage noch einmal, erst wenn ihr zur Fleischwerdung kommt, seht ihr die volle Identität des zweiten Gliedes. Und erst wenn ihr zur Apostelgeschichte und der Ankunft des Heiligen Geistes kommt, seht ihr die volle Präsentation des dritten Gliedes, nämlich des Heiligen Geistes. Aber hier in 1. Mose findet sich bereits ein Hinweis darauf, dass Gott von Natur aus in einer Beziehung zu sich selbst steht. Das ist sehr interessant. Er ist mehrere Personen in einer perfekten Beziehung zueinander und deshalb ist er eins. Und lass uns das ein wenig vertiefen. Vers 26 heißt es: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Das impliziert die Beteiligung der gesamten Dreieinigkeit beim Schöpfungsakt. Lasset uns. Also sind alle drei Personen der Gottheit beteiligt. Alle Glieder kamen zusammen, um diesen Akt zu vollbringen. Lasset uns Menschen machen nach unserem Bild. Und dann heißt es Vers 27, und Gott schuf den Menschen. Ihr könnt also von Gott als eine Person reden, wie in Vers 27, oder als mehrere Personen, wie in Vers 26, wo er sagt: Lasset uns Menschen machen nach unserem Bild. Gott ist ein Gott und dennoch drei Personen. Und an dieser Stelle sehen wir also, wie der Rat der Dreieinigkeit an der Schöpfung des Menschen beteiligt ist. Und ihr Lieben, wir haben euch das immer wieder gepredigt, dass Gottes Ziel schon vor Anbeginn der Welt gefasst wurde. Und dieses Ziel bestand einfach darin, eine Braut für seinen Sohn zu suchen, seinem Sohn seine Liebe zu erweisen, indem er ihm eine Braut in Form einer erlösten Menschheit zu geben. Wir wissen, diese Braut soll seinen Sohn für immer und ewig lieben, ihn anbeten, ihn preisen, ihn danken, ihn verherrlichen, einfach ihm ewig dienen. Dieser ewige Plan Gottes entstand und entfaltete sich innerhalb des Exekutivrats, der Gott innerhalb der Dreieinigkeit ist. Also diese drei: Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Und ich möchte euch das kurz zeigen und in Erinnerung rufen, weil es so wichtig ist. In 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 20 geht es um Christus und dort heißt es: Er war zuvor ersehen. Und das bedeutet, er war zuvor vorherbestimmt. Und da heißt es: Vor Grundlegung der Welt aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Jesus, der also um euretwillen in den letzten Zeiten offenbar gemacht wurde, um am Kreuz zu sterben und dann wieder aufzuerstehen, euer Heiland zu sein, Jesus, der in den letzten Zeiten erschienen ist, war bereits, hört gut zu, vor Grundlegung der Welt als solcher eingeplant. Das stand schon fest. Schon 1. Mose 1,1, vor dem ersten Tag der Schöpfung war die Erlösung bereits geplant, bevor eine Sünde überhaupt stattgefunden hatte. Mit anderen Worten, plante Gott die Erlösung, bevor er die Rasse von Menschen schuf, aus denen er die Erlösten auserwählen würde. Sein Heilsplan kam zuerst. Und in Titus 1, Vers 2, wunderbare Stelle, Titus 1, 1 und 2, geht es um das Evangelium. Dort heißt es, Paulus, Sklave Gottes und Apostel Jesu Christi. Und hier identifiziert sich Paulus und er bezeichnet sich als gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes. Und das ist errettender Glaube für die Auserwählten. Und dann sagt er, und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Und hier spricht er über das Evangelium. Das Evangelium des errettenden Glaubens, ihr Lieben, das eine Auserwählung voraussetzt, die Kenntnis der Wahrheit, Gottesfurcht und die Verheißung und Hoffnung auf ewiges Leben. Und betrachtet mal Folgendes. Der ganze Heilsplan Gottes war etwas, da heißt es, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Das ist Vers 2. Vor ewigen Zeiten verheißen hat. Hier steht einfach vor ewigen Zeiten. Im Griechischen versteht man das als vor Anbeginn der Zeit. Nun, wann beginnt die Zeit? Am ersten Tag. Gott hatte also schon vor Tag 1 das Evangelium geplant. Und es gab ein Element des Evangeliums, das eine Verheißung war. Erinnert euch, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Es gibt also ein Element, das vor sehr langer Zeit eine Verheißung ausmachte. Gott verhieß, dass er einige auserwählen und dass er ihnen Glauben geben würde, dass er ihnen Erkenntnis der Wahrheit geben würde, dass er ihnen ewiges Leben geben würde. Gott verhieß das schon vor Tag 1 der Schöpfung. Die Frage stellt sich, wem hat er das verheißen? Vor der Schöpfung. Offensichtlich nicht einem Menschen, denn wir wurden erst am 6. Tag erschaffen. Er verhieß das auch nicht den Engeln. Und wie wir schon erwähnt haben, wurden die Engel zur gleichen Zeit geschaffen wie alles andere. Wir wissen nur nicht genau wann. Aber er hat ganz gewiss den Engeln kein Heil versprochen, weil Engel keine Errettung erleben. Ganz einfach. Also hat er ihnen das nicht verheißen. Die Engel, die sündigten und aus dem Himmel verstoßen wurden, fielen für immer. Sie werden nicht errettet. Und die anderen brauchen nicht errettet werden, weil sie schon bei Gott sind. Wem gab Gott also die Verheißung des Heils vor Anbeginn der Zeit? Gute Frage, oder? Nun lass uns einmal zu 2. Timotheus 1, Vers 9 gehen. Dort heißt es am Anfang von Vers 9, dass Gott, der uns errettet hat, uns mit einem heiligen Ruf berufen hat, dies tat aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Das liest man jetzt ganz anders, oder? Hier sehen wir das wieder. Gott gab eine Verheißung laut Titus 1, 2 vor Anbeginn der Zeit, bevor die Zeit also überhaupt zu existieren begann. Und diese Verheißung besagte, dass er einige erlösen würde, und zwar durch Jesus Christus. Er muss also mit dem zweiten Glied der Dreieinigkeit die Notwendigkeit der Fleischwerdung, der Niederkunft auf die Erde, der Notwendigkeit eines Opfers für die Sünde und all das muss er bereits schon vor Grundlegung der Welt kommuniziert haben. All das wurde bereits vor Anbeginn der Zeit geplant. Wie wir dann auch in Vers 10 lesen, wurde es offenbart durch das Erscheinen des Heilandes Christus Jesus. Wir gehen also zu einem Punkt zurück, als es noch keine Zeit gab, vor Grundlegung der Erde, vor Erschaffung der Erde, bevor es im Rat Gottes irgendeinen Schöpfungsakt gab, sah der Plan vor, dass es eine erlöste Menschheit geben würde, die erschaffen und erlöst werden würde, die durch die Fleischwerdung und das Opfer der zweiten Person der Dreieinigkeit verherrlicht werden würde. Ist nicht interessant? Und weiter wissen wir, dass sie im Neuen Testament durch das Werk des dritten Gliedes der Dreieinigkeit des Heiligen Geistes erlöst werden sollten. Er würde die Herzen der Sünder, der Gerechtigkeit und des Gerichts überführen. Er würde ihren Verstand erleuchten, damit wir überhaupt die Wahrheit begreifen. Er würde sie erneuern und ihnen eine neue Geburt gewähren. Und zu jenem spezifischen Zeitpunkt würden sie natürlich vom Tod zum Leben übergehen und eines von Gottes Kindern werden. Und wir haben das erlebt. Stimmt's? Wann wurde das festgelegt? Vor Grundlegung der Welt. Diejenigen, die all das erfahren sollten, sind die, die Gott vor Grundlegung der Welt, vor Anbeginn der Zeit auserwählte. In Epheser 1, Vers 3, und ihr kennt diese Stelle, führen wir oft an, geht es um Gottes Plan. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Warum? Wie er uns in ihn auserwählt hat. Vor Grundlegung der Welt. Der gesamte göttliche Ratschluss entstand also vor Anbeginn der Zeit, bevor irgendetwas geschaffen wurde. Und das entstand im Rat der Dreieinigkeit. Und in Vers 4 heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat. Wisst ihr was? Er tat das einfach, weil er das wollte. Und wie weit ging das? Nun, der Vater sagte, ich werde ein paar Leute erschaffen und erlösen und ich werde sie dem Sohn als Liebesgabe geben. Und wenn ihr mal Johannes 6 betrachtet und auch Johannes 17, dann bezieht sich Jesus immer wieder auf jeden Gläubigen als solche, die vom Vater gegeben worden waren. Erinnert ihr euch daran? Oder Johannes 6 sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Und Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, wer zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. In Johannes 17 betet Jesus, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Jesus bezieht sich hier also auf die Gläubigen, als diejenigen, die der Vater ihm gegeben hat. Das ist so tröstend. Und damit nimmt sein Plan Gestalt an. Der Vater will dem Sohn seine Liebe zeigen. Das ist eine überragende Liebe, die nur Gott kennt, die Liebe, die so groß ist, dass sie sich danach sehen, zu geben. Gott beschließt, dass der Weg, diese Liebe auszudrücken, darin besteht, Menschen zu schaffen und zu erlösen und sich darin und daran zu verherrlichen. Und wenn sie verherrlicht werden, werden sie wie Christus. Und in Philipper Kapitel 3 lesen wir, dass wir, wie er sein werden, gleichförmig dem Leib seiner Herrlichkeit. Und so wird der Vater uns buchstäblich zu Spiegelbildern, zu Repliken, zum Nachbau von Jesus Christus machen, der seine Herrlichkeit ausstrahlen wird. Und wir werden ihn für immer ehren, ihn preisen, ihn danken, verherrlichen und ihm auch dienen. Das ist die Liebesgabe des Vaters an den Sohn. Und das Wunderbare ist, dass es in 1. Korinther 15 heißt, wenn der Sohn diese erlöste Menschheit vom Vater empfangen hat, wenn der Vater dem Sohn die erlöste Menschheit gegeben hat und wenn sie alle verherrlicht wurden, das heißt, wenn wir alle da sind, wo wir sein sollen und es keine Zeit mehr gibt, wenn wir alle in der Gegenwart Gottes sind und vom Vater dem Sohn gegeben wurden, dann heißt es in 1. Korinther, dass der Sohn sie im Gegenzug Gott direkt zurückgibt und Gott alles in allem ist. Ihr Lieben, und damit wurde erreicht, dass die gesamte erlöste Menschheit samt heiligen Engeln den neuen Himmel und die neue Erde für immer bevölkert, zu keinem anderen Zweck als dem Vater, Gott und dem Sohn und dem Heiligen Geist, der der Ehre würdig ist, zu dienen. Darum geht es. Nun, vor diesem Hintergrund, lasst uns zu 1. Mose 1 zurückkehren. Aber das ist sehr wichtig im Hinterkopf zu behalten. Wir könnten also sagen, dass die Dreieinigkeit das geplant hat. Es gab Konsultation und Gemeinschaft innerhalb der Gottheit. Und das geschah lange vor Tag 6, bevor Zeit existierte, vor der Schöpfung. Es gab einen Plan, bevor dieser je ausgeführt wurde. Und jetzt sagt Gott gewissermaßen, alles andere ist unpersönlich. Alles andere ist unpersönlich für mich. Alles andere verbrennt, alles andere vergeht. Nichts, was ich geschaffen habe, währt ewig. Das ist so. Das ganze Universum wird aufgelöst, wie wir in 2. Petrus lesen. Wird alles zerschmelzen, die Elemente werden im Brand zerschmelzen, die Schöpfung wird sozusagen entschaffen werden. Und es wird eine atomare Auflösung geben. wenn das ganze Universum aufhören wird zu existieren. Es verbrennt alles. Nur eine einzige Komponente des physischen Universums wird ewig, und das ist der Mensch. Denn nur der Mensch zählte letztendlich für Gott. Alles andere wurde nur erschaffen, um den Menschen eine Welt zu bieten, die ihn dazu veranlassen würde, Gott zu preisen und ihm zu danken, ihn zu verherrlichen für all das Gute, für Gottes wunderbare Macht, die er in der Schöpfung zur Schau stellt, so wie seine Weisheit und seine Intelligenz, die wir darin erkennen. Die Komplexität und Vielfalt des Universums, die schafft das, sodass der Mensch Gott verherrlichen und ehren würde. Aber dennoch, es verbrennt alles. Alles vergeht. Nur der Mensch ist ein ewiges Wesen in Gottes Bild gemacht. Der Mensch war das ewige Produkt einer Gemeinschaft innerhalb der Dreieinigkeit. Nun, sicherlich, der Mensch war ein Lebewesen wie die Tiere. Er bewegt sich und hat ein Bewusstsein, und dem Menschen wurde das Leben eingehaucht. Kapitel 2, Vers 7 lesen wir das. Gott hauchte in seine Nase Atem des Lebens, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Das tat er auch für die Tiere. In 1. Mose 7, 22 heißt es, alles, in dessen Nase ein Hauch von Lebensodem war, von allem, was auf dem trockenen Land lebte. Alle Tiere haben das. Sie sind alle lebendig und sind Lebewesen und haben den Hauch des Lebensodems. Das ist eine Bezeichnung in 1. Mose für alles erschaffene Leben, das über ein gewisses Bewusstsein verfügt. Also es spricht hier nicht von Pflanzen, sondern etwas, das ein Bewusstsein hat und sich bewegt. Und das trifft ganz gewiss auf den Menschen zu, aber an diesem Punkt endet eben die Ähnlichkeit. Und die Dreieinigkeit hat ein Wesen geschaffen, das in keiner Weise wie irgendein anderer Teil der Schöpfung ist. Nichts kann sich dazu entwickeln. Hier werden 4 Merkmale des Menschen diskutiert. Ich kann euch gleich sagen, wir kommen heute nur zu dem ersten Merkmal. Das erste Merkmal ist offensichtlich. Da heißt es, der Mensch wurde in Gottes Ebenbild gemacht. Das heißt immer wieder, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Das hebräische Wort für Bild und ähnlich, das sind beides Nomen, das sind beides Substantive, und gleichzeitig sind das auch Synonyme, das heißt gleichbedeutend. Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Begriffen, was ihre Bedeutung angeht. Sie werden nur wiederholt, um einer Sache Nachdruck zu verleihen, und das ist ganz typisch für die hebräische Sprache. In unserem Bild uns ähnlich, dieselbe Sache. In Vers 27 lesen wir, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Das wird einfach mehrfach wiederholt. Was bedeutet das? Und was auch immer es bedeutet, ist wirklich wichtig. Denn was immer es auch bedeutet, es bedeutet, dass es irgendwie anders ist. Es ist das, was den Unterschied definiert zwischen uns und jedem anderen geschaffenen Wesen. Und das ist der bedeutsame Unterschied. Selbst im höchsten geschaffenen Wesen, Tieren mit einem Bewusstsein. Und die Antwort auf diese Frage ist von entscheidender Bedeutung und sagt uns wiederum, dass der Mensch sich nicht von selbst zum Menschen entwickeln kann. Man kann sich nicht zum Ebenbild Gottes entwickeln. Man kann sich nicht zu einem Ebenbild Gottes machen. Das ist nichts, was man in einem Chromosom findet, und es ist nicht etwas, was in der DNS auftaucht. Was ist das Ebenbild Gottes? Und der Stamm des hebräischen Wortes für Bild, Zelem, scheint abschneiden oder tranchieren zu bedeuten. Mit anderen Worten war das Mensch in gewissem Sinne ein Splitter, ein Span Gottes. Etwas, was von Gott abgeschlagen wurde. Er war wie Gott geformt, nach himmlischem Muster geschaffen. Man könnte sogar sagen, er wurde geschnitzt, er wurde geformt wie Gott. Und das bedeutet, wir wurden nach einem himmlischen Vorbild erschaffen. Und das gilt nur für den Menschen und für nichts anderes im Zeitraum-Universum. Wir teilen wohl einige biologische Merkmale mit den restlichen Lebewesen, das tun wir. Wir wurden alle von Gott gemacht, um zusammen in einem gemeinsamen Umfeld zu leben. Wir müssen eine gewisse Übereinstimmung an biologischen Merkmalen haben. weil wir sagen, dass wir unser biologisches Umfeld teilen. Es besteht eine gewisse biologische Wechselwirkung zwischen uns und den Pflanzen. Wir produzieren zum Beispiel Kohlendioxid und sie produzieren den Sauerstoff, den wir brauchen. Es besteht eine Wechselwirkung, weil wir sie essen. Nun, es gibt eine Wechselwirkung zwischen uns und den Tieren und zwischen uns und dem Wasser. Es gibt eine Wechselwirkung zwischen der Sonne und dem Mond und allen anderen Strukturen unserer Welt. Und deshalb müssen wir zu dem biologischen Umfeld passen und wir bestehen aus diesem Grund aus derselben physischen Materie. Aber wir sind nicht hochentwickelte Affen. Auch wenn sich manchmal so Leute verhalten von euch. Und ich auch. Ja, nein. Unsere Bedeutung ist transzendent. Weil wir buchstäblich abgeschlagen und in Gottes Ebenbild geschnitzt wurden. Und hört mal gut zu. Es gibt also einige Aspekte der menschlichen Natur, die Tieren nicht eigen sind. Wie zum Beispiel ein Bewusstsein ihrer selbst. Okay? Tiere haben ein Bewusstsein, aber sie sind sich ihrer selbst nicht bewusst. Sie haben ein Bewusstsein, sie reagieren auf ihre Umgebung, aber sie wissen nicht, dass sie es tun, wie Vernunft oder die Fähigkeit auch abstrakt zu denken, was Tiere sich nicht tun können. Und das wurde wiederholt bewiesen. So wie Wertschätzung für Schönheit und Ästhetik, wie Gefühle empfinden, moralisch empfindsam zu sein, sich moralisch bewusst zu sein und ein Gewissen zu haben. Das kennen Tiere nicht. Und vor allem anderen Dingen weist das Ebenbild Gottes auf die Fähigkeit hin, eine persönliche Beziehung zu jemandem zu haben, auf jemanden eingehen zu können und insbesondere eine persönliche Beziehung zu Gott selbst. Ihn kennen zu können, ihn zu lieben, ihm zu gehorchen und ihn anbeten zu können. Und ich möchte euch Folgendes klar machen. Der Kern von Gottes Ebenbild lässt sich mit dem Wort persönlich zusammenfassen. Wir sind Personen und leben und bewegen uns auf der Grundlage von Beziehung. Die sind wichtig. Wir verstehen Kameradschaft. Wir verstehen Liebe. Wir verstehen Gemeinschaft und Gespräche, wir verstehen es, Gedanken und Einstellungen und Ideen und Erfahrungen mit anderen auszutauschen. Und genau aus diesem Grund sagte Gott sofort, nachdem er den Menschen geschaffen hatte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Macht Sinn. Warum? Weil das Ebenbild Gottes gleichbedeutend mit Menschsein und Persönlichkeit ist. Und das kann nur in einer Beziehung möglich sein. Sehr wichtig. Das Ebenbild Gottes ist die Fähigkeit, persönliche Beziehungen zu unterhalten. Und am wichtigsten eine persönliche Beziehung mit Gott zu unterhalten. Es ist demzufolge wichtig zu verstehen, dass als Gott sagte, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, wir mit der Tatsache konfrontiert werden, dass er, der ein Gott der Beziehung ist, uns dann in diesem Ebenbild erschafft, damit wir Wesen sind, die Beziehungen pflegen. Versteht ihr das? Wir sollen Beziehung pflegen. Darum geht es. Das Ebenbild Gottes ist gleichbedeutend mit der Fähigkeit, persönliche Beziehungen zu pflegen. Und Gott selbst hat nie als einzelnes, einsames, alleinstehendes und isoliertes Individuum gelebt. Habt ihr darüber mal nachgedacht? In der ewigen Vergangenheit, vor Grundlegung der Welt, war Gott. Er war nie allein. Er war nie allein. Er hat immer eine Beziehung unterhalten. Er ist der Vater. Das zweite Familienglied ist der Sohn. Das dritte Familienglied ist der Geist. Wie der große Sankt Athanasius im 14. Jahrhundert zu pflegen sagte, der Vater ist nie ohne seinen Sohn gewesen. Das verblüffende Geheimnis des Ursprungs des Menschseins, des Ursprungs der Persönlichkeit ist, dass der eine Gott als drei Personen in einem Wesen oder Substanz oder Essenz oder Realität existiert. Und die eine Substanz, diese eine Essenz, seine Wesen Gottes beinhaltete Persönlichkeit. Und darin besteht unsere Ebenbildlichkeit. Und als Gott uns in seinem Ebenbild schuf, schuf er uns als Person und das bedeutet, er machte uns für Beziehung. Da wir Personen sind, sind wir unser Selbst bewusst. und damit in der Lage, Beziehung zu führen. Und wenn ich ein Tier bin, bin ich mir nicht einmal der Tatsache bewusst, dass ich existiere. Wie kann ich mir dann bewusst sein, dass irgendjemand anders existiert? Aber ich bin eine Person und ich weiß, dass ich existiere und ich weiß, dass ihr existiert und ich weiß, dass Gott existiert. Gott ist eine Pluralität. Gott existiert in einer trinitarischen Beziehung und ich wurde für Beziehungen gemacht. Und du auch. Ich denke so oft daran, wenn ich das lese und darüber nachdenke, wie sich Menschen in Kanada oft in die Wildnis zurückziehen. Irgendwelche Leute, die in die Einsamkeit wollen, keine Beziehung mehr. Und die werden irgendwie Kuckucks im Kopf. Sie völlig absondern, werden völlig egoistisch, unfähig für die Gesellschaft. Wir sind für Beziehungen geschaffen. Leute, das ist der ontologische Aspekt oder der Aspekt der Natur, der das Ebenbild Gottes ist. Menschsein und Beziehung. Und es gibt auch ein paar ethische Dinge, die ich bereits angedeutet habe. Eine Person, die sich ihrer selbst bewusst ist, weist einige ethische Merkmale auf. Und ich kenne den Unterschied als Person zwischen richtig und falsch. Ich verstehe Tugend, ich verstehe Moral, ich verstehe Gerechtigkeit, Sünde und Heiligkeit. Das versteht ein Tier nicht. Ich verstehe Ungehorsam und Rebellion, kann das Richtige und das Falsche tun. Ich bin fähig, eine heilige und liebende Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater zu haben. Ich bin fähig, Gott zu kennen. Gott, Christus, sein Sohn und den Heiligen Geist. Und es ist wahr, dass ich als Mensch den Lebewesen in meiner physischen, körperlichen Form ähnlich bin. Leute, du und ich, wir bestehen aus Fleisch. Ich bestehe aus denselben Bestandteilen, aus denselben Atomen, derselben Materie. Aber Leute, was mich unterscheidet, ist mein unsichtbarer Teil. Es ist der Teil, den ihr nicht in meiner DNS findet. Es ist der Teil, der sich nicht in den Chromosomen wiederfindet. Es ist das unsichtbare Selbst, die wahre Person, die mich wie Gott macht und damit fähig, Beziehungen mit euch und mit Gott einzugehen. Darum geht es. Und im Laufe der Geschichte hat sich auch immer wieder die Frage gestellt, ob auch der Leib des Menschen das Ebenbild Gottes trägt. Und wir wollen jetzt nicht anfangen, philosophische Haarspalterei zu betreiben, aber wir sind Staub zu Staub. Und das ist nicht wie Gott, ihr Lieben. Das ist nicht wie Gott. Und wir sind in der Lage, persönliche Beziehungen zueinander für immer und ewig im Reich Gottes und mit Gott zu genießen. Und wir werden das tun. Aber obwohl der Leib nicht so sehr Ausdruck von Gottes Ebenbild ist, dient er als ein gewisses Vehikel, ein Instrumentarium, durch das das Ebenbild Gottes sich manifestiert. Gott hat den Menschen so gemacht, wie er ist. Und darin manifestiert sich seine Ebenbildlichkeit. Man könnte auch sagen, wenn ich keinen Leib hätte, hätte ich ein Problem, eine Beziehung zu euch herzustellen, oder? Wäre ein bisschen schwierig. Während der Leib also nicht das Ebenbild Gottes selbst ist, weil Gott ein Geist ist und keinen Leib hat, gibt mein Leib mir die Fähigkeit, an dieser Welt teilzunehmen. Das Ebenbild Gottes kann sich darin manifestieren. Kann sich darin zeigen. Augustinus pflegte zu sagen, der Leib des Menschen ist angemessen für seine rationale Seele, nicht wegen seiner Gesichtszüge und der Struktur seiner Gliedmaßen, sondern vielmehr wegen der Tatsache, dass er aufrecht geht und aufrecht steht, gen Himmel schauen und auf die höheren Gefilde blicken kann. Zitat Ende. Johannes Calvin hat das ganz ähnlich gesehen, dass Gott uns so gemacht hat, dass wir aufrecht stehen, damit wir einander ansehen und nach oben blicken und Gott ansehen können, mehr oder weniger sinnbildlich und symbolisch für unsere Fähigkeit, Beziehung zu unterhalten. Der Körper ist nicht das Ebenbild Gottes, aber er ist ein Vehikel. Henry Morris, den wir schon mehrfach erwähnt haben, schrieb dazu folgendes Zitat: Wir können nur sagen, dass Gott selbst zwar keinen physischen Leib hat, er hat den Körper des Menschen jedoch so geschaffen und geformt hat, dass der Mensch physisch so funktionieren kann, wie Gott selbst auch ohne Körper funktionieren kann. Gott kann sehen, er kann hören, er kann riechen, er kann berühren und sprechen, unabhängig davon, ob er tatsächlich physische Augen, Ohren, Nase, Hände oder einen Mund hat. Als er sich entschied, den Menschen sichtbar zu erscheinen, tat er das in Gestalt eines menschlichen Körpers. 1. Mose 1,18. Und dasselbe trifft auch auf die Engel zu. Apostelgeschichte 1,11 zum Beispiel. Sie sind Geister und deshalb gibt es Gelegenheit, bei denen sie Körper annehmen. Das erleben wir, dass der Herr Gott selbst als Mensch im Alten Testament, 1. Mose 18 sehen wir das Beispiel, und auch die Engel, die im ersten Kapitel von Apostelgeschichte 1, Vers 10 erwähnt werden. Es gibt deshalb, sagt Morris, etwas in Bezug auf den menschlichen Leib, was auf einzigartige Weise dafür geeignet ist, dass Gott sich selbst manifestieren kann. Gott muss den Körper des Menschen mit diesem Gedanken im Hinterkopf erschaffen haben. Dementsprechend schuf er ihn nicht wie die Tiere, sondern mit einer aufrechten Haltung, mit einem nach oben gerichteten Antlitz, fähig zu Mimik, die Gefühle reflektiert, und mit einem Gehirn und seiner Zunge, die in der Lage sind, symbolische Sprache zu artikulieren. Er wusste natürlich, dass selbst er zum gegebenen Zeitpunkt zum Menschen werden würde. Und an jedem Tag würde er einen menschlichen Leib für seinen Sohn vorbereiten. Und er würde Menschengestalt annehmen, so wie der Mensch als Gottes Ebenbild gemacht worden war. Zitat Ende, sehr gut ausgedrückt. Wir wurden also als Gottes Ebenbild geschaffen, mit Persönlichkeit, Beziehungen und einem Verständnis von richtig und falsch und Moral. Und all das ist kritisch für unsere Beziehungen, besonders für unsere Beziehung zu Gott. Übrigens, in Vers 26 findet sich noch eine sehr interessante Verwendung von Singular und Plural. Schaut mal, lasst uns Menschen machen. Und im Hebräischen ist das Menschen da wirklich im Singular. Nach unserem Bild, die sollen also wieder Plural. Es ist interessant, dass der Mensch, der im hebräischen Text im Singular steht, in einem modifizierten Pronomen im Plural steht. Wörtlich, also lasst uns Mensch machen. Die sollen. Ein Singular, der zum Plural wird. In Vers 27 lesen wir dann, und Gott schuf den Menschen wieder Singular, das steht wieder im hebräischen Singular, in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Hier wird ein Pronomen in Singular verwendet, um über den Menschen zu reden. Der Mensch kann also mit einem Pronomen im Singular stehen oder im allgemeinen Sinne im Plural. Und Mensch bezog sich auf die Menschheit und deshalb wahrscheinlich in der Übersetzung auch immer als Plural, zumindest bei der Schlachter 2000 ist das so, ich glaube auch die Elberfelder hat es so. Mensch bezog sich auf die Menschheit, Gott schuf die Menschheit, aber er schuf sie, indem er den Mann schuf, zuerst einen Mann und dann eine Frau und dann pflanzten die beiden sich fort und so entstand der Rest der menschlichen Rasse. Mensch bezog sich auf den Einzelnen, einen einzelnen Menschen, wie Kapitel 2 zeigt. Adam wurde zuerst geschaffen, aber Adam ist generisch, einschließlich männlich und weiblich und deshalb wird hier das Pronomen im Plural verwendet. Und wir sehen die unterschiedlichen Geschöpfe von beiden in Kapitel 2. Zuerst kam der Mann, dann gab er allen Tieren Namen und dann gab Gott ihm die Frau. Nun, als Gott den Menschen schuf, konnte er deshalb am Ende von Vers 27 sie im Plural sagen, weil es heißt, er schuf den Menschen als Mann und Frau. Er schuf sie. Und wenn ihr über Persönlichkeit und über Beziehungen redet, dann müsst ihr auch über Sprache reden. Und wenn ihr nur grunzen könnt, dann wäre nur eine eingeschränkte Beziehung möglich. Und vielleicht denkst du jetzt, nun, ich versuche mit meinem Mann daran zu arbeiten, aber manchmal kommt da nicht mehr sehr viel raus als das. Nun, in einer Beziehung kommt es auf Kommunikation an, stimmt's? Da reicht es nicht aus, mit eurer Frau rumzugrunzen. Tiere können keine tieferen Beziehungen aufbauen. Sie tun, was immer sie tun, um instinktiv ein Ziel im Leben zu erreichen. Und das ist was? Das ist Nahrung und das ist Erhaltung. Aber dem Menschen kommt die Fähigkeit, eine Sprache zu sprechen, hinzu. Und Wissenschaftler sind erfolglos herauszufinden, wie der Mensch die Fähigkeit entwickelt hat, Sprachen zu sprechen. Das ärgert die Evolutionisten, dass sie das nicht richtig entdecken können. Sie finden nicht diese Erklärung dafür. Nun, linguistische Studien belegen, wie die beiden Linguisten Oller und Omdahl gesagt haben, Zitat, anscheinend sind Menschen und nur Menschen konkret dazu erschaffen, eine Reihe von Sprachsystemen zu erwerben. Eben das Spektrum von Sprachsystemen, das sich in den über 5000 Sprachen der Welt manifestiert. Zitat Ende. Nur Menschen können diese Sprachen erwerben. Nun, ihr fragt euch jetzt vielleicht, nun, was ist mit meinem Hund? Wenn man sagt, sitzt, dann setzt er sich. Leute, dein Hund setzt sich nicht, weil ihr das sagt und er auf abstrakte Weise diese Buchstaben eines Wortes versteht, die bedeuten, er solle sich setzen. Nein. Und es gibt Dinge, die man Tieren durch gewisse Reize und Belohnung und Töne und Geräusche beibringen kann. Wenn da ein kleiner Happen da ist, sollte man sehen, wie schnell man einigen Tieren was beibringen kann. Wir können Tiere zähmen. Es gibt Tiere, die man zähmen, fast alle Tiere, sagt Jakobus, kann man zähmen. Das lernen sie. Aber sie verstehen nicht die Worte. Noam Chomsky, ein bedeutender jüdischer Linguist, hat gezeigt, dass die Fähigkeit, Sprache zu erlernen, in unserem Menschsein begründet ist. Er demonstriert, dass selbst höhere Menschenaffen unfähig sind, mit Zahlensystemen oder abstrakten Eigenschaften von Raum oder allgemein abstrakten Systemen und Ausdrücken klarkommen. Chomsky spricht von vorgegebenen Struktur des Verstandes und tiefer verwurzelten Strukturen in Menschen, die universelle Grammatik entstehen lassen, die unveränderlich unter Menschen ist. Leute, das ist wahr. Ihr könnt jede Sprache nehmen, die existiert, und sie in eine andere existierende Sprache übersetzen, weil die strukturellen Komponenten von Sprache identisch sind. Sie sind buchstäblich Teil der Struktur von Gottes Ebenbild, sodass wir als rationale Wesen mit Persönlichkeit Beziehungen herstellen können. Alle notwendigen Voraussetzungen sind also dafür vorhanden, weil wir Mensch sind. Übrigens, die Forschung von diesem Chomsky über die Einzigkeit der menschlichen Spezies in Bezug auf Sprache ist so überzeugend, dass er unter Evolutionisten nicht sehr beliebt ist. Sie haben ihn als Kreationisten abgestempelt, was er leugnet. Und im Gegensatz zum Grunzen und Schreien der Menschenaffen und anderer Lebewesen ist das menschliche Sprachvermögen eine Tür in die Ewigkeit. Versteht ihr das? Die Fähigkeit zu sprechen und zu verstehen ist die Tür Gottes. Es ist eine Tür für den Menschen in die Ewigkeit. Es ist eine Tür zur Gegenwart Gottes. Und es verlangt die Anerkennung, dass wir nach einem himmlischen Vorbild für Kommunikation miteinander und mit unserem Schöpfer, der uns nach einem Ebenbild geschaffen hat, gemacht wurden. Leute, nur ein sprechender Gott konnte sprechende Menschen machen. Gott kommuniziert und wir tun es ebenfalls. Wir sind also wahrhaftig nach seinem Ebenbild erschaffen. Nun, das bringt mich zum zweiten Punkt, aber auch zum Ende unserer Predigt. Wir werden die übrigen Punkte beim nächsten Mal anschauen. Ich möchte sie euch nur im Vorwege kurz nennen. Das werden wir in unserer letzten Predigt in dieser Serie zur Schöpfung noch betrachten. Da geht es darum, erstens also wurde er als Ebenbild Gottes geschaffen. Er wurde als Persönlichkeit zur Beziehung gemacht. Und das Zweite, er wurde als König der Erde gemacht, um über die Schöpfung zu herrschen und sie sich untertan zu machen. Und drittens wurde er geschaffen, um die menschliche Rasse zu vermehren, um die Erde zu bevölkern. Viertens wurde er erschaffen, um reichhaltigen und üppigen Segen zu empfangen. Und das weit mehr als die Tiere. Nun, beim nächsten Mal kommen wir zu den drei verbleibenden Merkmalen. Der Mensch als König der Erde, als Verbreiter des Lebens und als Empfänger von reichen Segen. Lass uns beten.